Einen schönen guten Morgen. Und heute ist ja der erste Sonntag im Oktober. Das heißt, und wie wir auch sehr schön sehen können, feiern wir heute Erntedank. Und ja, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an die fleißigen Hände vom Frauentreff, die gestern ja wirklich wunderbar den Gabentisch gedeckt haben. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt. Erntedank, ja, ist ein Fest eigentlich voller Dankbarkeit, Freude. Und einige Gemeinden feiern diese Feierlichkeiten zudem mit Tanzen, man glaubt es kaum, Festessen, sowas kennen wir auch, und Umzügen. Und bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 4, in der Bibel, da lesen wir, das erste Erntedankfest wurde da niedergeschrieben, genau, als die Brüder Kain und Abel, ja, Gott Erzeugnisse in ihrer jeweiligen Arbeit darbrachten. Kain opferte zum Beispiel Früchte und sein Bruder als Hirte opferte ein Tier seiner Herde. Was ich sehr interessant fand zum Thema Erntedank, dass sogar die Erwachsenenseelsorge im Erzbistum Köln vorgeschlagen hat, nicht nur am Erntedankfest, sondern während des ganzen Oktobermonats das Thema Dankbarkeit näher anzuschauen. Und dazu stellte sie kreative Mitmachaktionen, wie auch immer die aussehen sollten, die dabei aber helfen, den Blick für die großen und kleinen Gründe zur Dankbarkeit im eigenen Leben zu schärfen. Das fand ich schon wieder eigentlich richtig genial, weil eigentlich ist es ja blöd, dass man einmal im Jahr irgendwie ganz bewusst nochmal so Dank opfert, weil eigentlich lesen wir im Wort, ja, sei dankbar. Und wiederum sage ich, seid dankbar. Heißt eigentlich tagtäglich, ununterbrochen dürfen wir und sollen wir auch dankbar sein. Das fand ich halt interessant, weil es zeigt eigentlich auch ganz gut auf, dass sich bei dem Thema Dankbarkeit nicht nur, ja, sich ja hier um Erzeugnisse, also die Ernte der jeweiligen Arbeit, ja, sich handelt. Und das fand ich eigentlich sehr, ja, genial, dass so ein Erzbistum, ja, das so auf dem Herzen hatte. Und wenn ich mir die Bibel betrachte, ist diese Aussage, dieses, ich nenne es mal regelmäßige Gedanken, gar nicht mal so weit hergeholt. Da gehe ich aber gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, Erntedank. Nun ist es ja nicht so, dass die meisten von uns hier als Bauern auf dem Feld arbeiten, oder? Wer ist Bauer? Wer arbeitet auf dem Feld? Pflügt noch so richtig den Acker um mit seinem Fendt-Traktor. Die Hände heben sich nicht. Genau, das dachte ich mir auch schon. Also für was können wir denn dankbar sein? Gerade wir Deutschen haben doch eigentlich so eher so den Ruf so zu meckern, zu jammern und so weiter. Und ich habe etwas gefunden und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Doch zwei Psychologen aus Hamburg haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Deutschland einig Jammerland. Es gibt es wirklich. Ich konnte es nicht glauben. Man kann es wirklich kaufen. Und wir sollen Europameister im Unzufrieden sein, laut Eurobarometer. Kennt das jemand, das Eurobarometer? Ich kannte das bis dato nicht. Ist wohl eine ganz offizielle Europa-Seite irgendwie. Genau, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und danach sind die Deutschen die pessimistischsten EU-Bürger, haben deutlich mehr Ängste vor Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Abstieg als die Menschen in allen anderen EU-Ländern. Sogar von denen, die weitaus schlechter dastehen als wir wirtschaftlich. Kaum zu glauben. Naja, auf der einen Seite ist es doch eigentlich verständlich, oder nicht? Wie und für was sollte man doch eigentlich in der heutigen Zeit dankbar sein? mal ganz ehrlich, es wird ja auch in christlichen Institutionen etwas von Endzeit erzählt. Überall wird man ja von dem Wort Krise förmlich ja zubombardiert. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise, egal ob in den Medien oder in den Gemeinden. Wir werden doch irgendwie ständig mit, ich nenne es mal, Untergang konfrontiert, oder nicht? Die neueste Krisenzuspitzung, nenne ich es jetzt mal, ist die, weiß das jemand? Die neueste. Ich sag nur Uhu oder Patex. Genau, das ist die Klimakrise. Also Krise, Krise, überall Krise. Ja, wir feiern heute immer noch Erntedank und wir sind dankbar. So, und in diesen Zeiten sollen wir Deutschen denn auch noch dankbar sein, gerade so wir Norddeutschen. Da wird uns doch eigentlich schon ganz schön viel abverlangt, oder nicht? Armin hatte letzten Sonntag diese Predigt über Dankbarkeit ja schon, sage ich mal, sehr schön eingeleitet. Und er sprach von den 10 Aussätzigen, die Jesus heilte, und dem einen Aussätzigen, der nochmal zurückkam und Jesus ja zu Jesus lief und sich für die Heilung bedankte. Und auch, dass wir von Kind auf an ja schon ja geprägt und erzogen werden, sich halt immer zu bedanken. Die einen oder anderen kennt das ja. Was sagt man? Danke. Wenn man es mal ganz genau betrachtet, zur letzten Predigt von Armin, die 10 Aussätzigen, ach, das ist ganz schlimm, ne? Ich lispel halt, tut mir voll leid, die 10 Aussätzigen, hatten auch eine Krise. Und die war sicherlich, ich sag mal, nicht einfach gewesen. Man hat von Aussatz gesprochen, heute würde man von Lepra reden. Und ich schätze mal auch, dass es die sehr schwer zu schaffen machte, wie Ausschläge am ganzen Körper, Verlust des Tastsinnes, Nervenschädigungen, Deformation und Muskelschwäche, sondern da kamen noch andere Punkte dazu. Und eins, und das glaube ich war das Schwerste für sie gewesen, das war, dass sie ja gesellschaftlich verstoßen worden sind und deshalb in der Regel auch außerhalb der Stadt ihr Dasein lebten. So, nun sollten sie noch auf Anweisung von Jesus ja zu den Priestern gehen, was ja schon auch ein absolutes No-Go war, wenn man halt Aussatz, also Lepra hatte. Und erst auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Doch wie wir schon letzten Sonntag ja hörten, kehrte nur ein einziger zu Jesus zurück auf dem Weg dorthin zu den Priestern, als er merkte, dass er geheilt war. Und das war eine von vielen Möglichkeiten, wie Gott heilte. Denn Gott heilte den Aussätzigen oder die Aussätzigen, muss man ja sagen, erst als sie unterwegs waren. Also nicht mit einem, ich sag mal, großen Tamtam, sondern es war ein Prozess gewesen. Und auch heute noch kann es so sein. Wir sind wochenlang bettlägerig, dann vielleicht im Rollstuhl und können vielleicht schon auf Krücken gehen. Und Monate danach werden wir vielleicht erst gesund werden. Das kann es auch sein. Und auf dem Weg dorthin zur, ich sag mal, völligen Genesung, vergessen wir vielleicht auch, dass auf dem Weg dorthin ganz, ganz viel gebetet wurde. Und meist wünschen wir uns doch diese, ich nenne es mal, Sofortheilung, die mit einem, ich sag mal, Feuerwerk wirklich stattfindet. Es werden die Hände aufgelegt oder ein Gebet ausgesprochen und zack, kann der Gelähmte gehen, kann der Blinde sehen und der Taube hören und meine Rückenschmerzen sind sofort vorbei. Damit will ich nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Es ist möglich, das ist nämlich eine andere Form der Heilung, wie wir sie halt in der Bibel ja oft halt lesen konnten. Und so kann es auch, jetzt habe ich ja schwerpunktmäßig von Heilung gesprochen, aber auch mit ganz vielen anderen Dingen sein, um die wir als Menschen bitten. Die, die mich nicht kennen, mal kurz zu meiner Historie, wirklich ganz, ganz kurz. Ich bin in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen. Ich wurde auch nicht christlich erzogen, hatte so mit Gott und Jesus und dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Aber es gab einige Menschen, die ja ganze 11 Jahre lang gebetet haben, dass ich doch Jesus in mein Herzen lasse. Und auch als der Tag kam, als ich Jesus angenommen habe oder hatte, das war kein Tag gewesen mit einem Riesenfeuerwerk oder dass ich bei einer vielleicht sogar Evangelisationsveranstaltung war von einem ganz großen Evangelisten und so weiter. Ich hatte weder Not, ich hatte weder Krankheit. Eigentlich ging es mir gut. Ich sollte eine Firma übernehmen, also auch, ich sag mal, finanziell, wirtschaftlich stand die Aussicht auf, ich sag mal, Sonnenschein. Aber trotzdem fühlte ich eine Leere im Herzen. Ich war irgendwie was im Herzen, was ganz Entscheidendes, was fehlte. Und das war die Entscheidung gewesen, Jesus wirklich in mein Herz zu lassen. Das fehlte einfach. Das habe ich bis dato nie gemacht. Ich habe in diesen 11 Jahren, sage ich mal, wo Menschen für mich gebetet haben, immer mal wieder was von Jesus und Gott gehört. Und oh, damit konnte ich überhaupt nichts, wie gesagt, anfangen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, Jesus in mein Herz zu lassen. Ihm zu glauben, dass er all meine Schuld ja am Kreuz auf sich genommen hatte und er mein Herz von dieser Leere befreien kann. Und in dem Moment hatten sich zwar, wo ich das, ich sag mal, Übergabegebet gesprochen habe, wo ich mich wirklich ganz bewusst entschieden habe, Mensch, Jesus, komm du jetzt echt in mein Leben hinein, fülle du mein Herz auf, fülle du, dass diese Leere aus meinem Herzen verschwindet, fülle du es bitte auf. Und meine Umstände drumherum haben sich nicht geändert. Ich habe nicht im Lotto gewonnen oder sonst was oder was auch immer. Das Drumherum hat sich null geändert, aber mein Herz war erfüllt von Jesu Liebe und Gottes Gegenwart. Da war wirklich eine Freude zu spüren, die ich bis dato noch nie kannte. Aber erst Jahre später hatte ich begriffen, dass ich in diesem Prozess, in diesen 11 Jahren, sage ich mal, die benötigte ich einfach, um diese Entscheidung dann nach 11 Jahren zu fällen. Da war kein Drängen von Außenstehenden, die dafür irgendwie verantwortlich waren. Ja, komm, jetzt musst du doch mal langsam oder so. Überhaupt gar nichts. Das Einzige, was ab und an mal war, na Jeko, wir sehen uns ja den Sonntag in der Gemeinde. Und ich, nee, schon aus dem Grund bin ich nicht hin. Weil das war so ein Druck, so, Mensch, du musst jetzt in die Gemeinde. Nee, ich muss gar nichts. Außer eine Entscheidung fällen. Und das war eine ganz persönliche Entscheidung, die ich gefällt habe. Und der eine, ich nenne ihn jetzt mal ehemalige Aussätzige, der hatte sich auch entschieden. Der hatte sich entschieden, umzukehren und Gott mit lauter Stimme zu preisen. Jetzt könnten ja die ganz Pfiffigen unter uns ja meinen, naja, da war doch bestimmt die Heilung für einen Auslöser. Aber nein, wir lesen in Lukas 17, Vers 18, dass da nicht dieses Prinzip war, wie wenn ich das oder das bekomme, was ich will, dann sage ich Gott danke. Nee, das war es nämlich nicht, sondern da lesen wir, dass Jesus zu ihm sagte, dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Und mehr war da gar nicht, mehr stand da auch nicht. Dein Glaube hat dich gerettet. Also das Festhalten und das Vertrauen ohne Beweise und Fakten. Ja, ich weiß, für Deutsche ist das ganz, ganz schwer. Aber genau so war es und genau so ist es, wenn man vertraut. Jesus redet dort von einem Glauben, der losgelöst ist von ich brauche Heilung und werde dann gesund und dann folgt erst das ja, danke dafür. Ist völlig losgelöst. Oder ich brauche Geld, ich bekomme es. Und dann gibt es ein Danke. Jesus spricht von einem Glauben, der wirklich hilft, der wirklich Veränderung in unserem Leben bewirkt, der echte und vom Herzen fließende Dankbarkeit bewirkt. Und ich weiß ja nicht so, wie es euch geht, aber ich ertappe mich ab und an mal doch, dass ich ja mein Glaube so wie die anderen neun Aussätzige lebe. Ich habe eine Situation, in der ich Gott brauche, begebe mich in seine Gegenwart und bitte und flehe und ja, bettel ihn förmlich an, dass er mir doch bitte die Situation so oder so oder so, ja, dass er mir da helfen soll. Und dann gehe ich wieder in meinen Alltag zurück, lebe mein Leben und nach einer, ich nenne es mal unbestimmten Zeit, hilft Gott dann, aber habe dann ja den Dank völlig außer Augen verloren. Also manchmal fällt mir das erst Wochen später auf, ach stimmt, da hat sich etwas verändert, cool, ach so, ja danke nochmal dafür, Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob es euch genauso geht oder ihr völlig befreit davon seid und ganz bewusst immer voller Herzen und Inbrunst Gott ja dankt für die Dinge, die er tut in eurem Leben. Ich würde fast behaupten, dass 90% bitten und klagen, aber nur 10% der Fälle ihn dafür wirklich loben und preisen und ihm Dank opfern. Liege ich da falsch oder ist das zu derbst bemessen? Ich glaube schon, dass das so ist, dass wir wirklich in den wenigsten Fällen prozentual gesehen ganz bewusst Gott in dem Moment danken. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir durch die von, wie ich das vorhin schon meinte, durch die Kindheit angeprägt erzogene, ich nenne es mal Danke-Mentalität, ja, uns bei Gott bedanken. Das ist schon fast so eine Art, ich nenne es mal Automatismus ist. Ich habe ein Problem und Gott tut was in meinem Leben und ich sage, ach ja, danke nochmal dafür, weil man macht das ja so, man bedankt sich ja so. Und dann gehe ich wieder so in mein Leben hinein, lebe mein Leben und habe ich wieder das nächste Problem oder die nächste Sorge oder was auch immer und dann gehe ich nochmal zu Gott, Mensch, da war doch noch was und kannst du doch bitte und tu doch bitte so und so und so und ach ja, danke nochmal, ne? Genau dafür. Ich muss mich ja bei Gott bedanken, weil so wurde ich auch erzogen. Die Variante aber, von der Jesus hier bei dem einen Aussätzigen redet, ist die, die bei Gott bleibt. Also eine Dankbarkeit, die von meinem Glauben her hervorgerufen wird, die völlig unabhängig ist von meinen Umständen. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich gesund bin oder krank bin, sie ist völlig unabhängig und losgelöst davon. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt er. Das hilft uns aber nur dann, wenn unsere, ich nenne es jetzt mal, göttliche Perspektive stimmt. Also wie Armin schon letzten Sonntag sagte, dass unser Blick auf ihn gerichtet ist. Ich weiß nicht, ich fand diesen Satz, den du gesagt hast mit dem Drücken, kannst du den nochmal laut sagen? Den fand ich sehr, sehr gut. Ja, komm gerne nochmal nach vorne. Ich habe solch einen ähnlichen Satz schon mal gehört von einem anderen.
Also du meinst mit den Sorgen, ne?
Ja, genau. Und
also ist es mir schon vor einiger Zeit mal bewusst geworden, so persönlich im Gespräch, in der Seelsorge mit Menschen, Sorgen haben zwei Auswirkungen in unserem Leben als Christen. Entweder, wenn also Sorgen, Nöte und Probleme kommen, wir auf sie schauen, ne? Ihr kennt ja dieses berühmte Beispiel wie mit dem Kaninchen und der Schlange, dann werden sie uns von Jesus wegdrücken. Wir sind ganz darauf konzentriert. Oder aber, wir drehen uns von den Sorgen weg, sie sind immer noch da. Ich will nicht also von Verdrängung jetzt reden, aber wir drehen uns weg. So, du bist jetzt mal Jesus. Ich schaue auf ihn und dann sind die Sorgen hinter mich. Und was machen sie automatisch? Sie treiben mich in seine Arme, weil seine Arme sind ja immer ausgestreckt. Genau. Das meinte ich.
Ja. Genau. Ich habe so ein ähnliches Bild auch schon mal mit einem Ruderboot, man rudert ja immer rückwärts, auch schon mal gehört und das fand ich so genial, als du das nochmal gesagt hast, dachte ich, ach Mensch, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, diese Variante kannte ich auch noch nicht. Und Das ist halt eine Perspektive, die wir als Gläubige ja, einnehmen, die wir haben. Der Blick ist also auf ihn gerichtet. Und das Problem ist aber jetzt, dass der Teufel uns eine, ich nenne es mal teuflische Perspektive, jetzt einreden will. Mal ein Beispiel: Adam und Eva, 1. Mose 2, Vers 8 und 9. Da lesen wir: Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Stellt euch das einmal bildlich vor. Ihr kennt mich, ich bin ein sehr bildlicher Mensch. Stellt euch das mal bildlich vor. In einer anderen Übersetzung lesen wir: Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus, verlockend anzusehen. Das ist jetzt O-Ton. Und wir reden hier von Gott. Also Gott und seiner Schöpfung. Ein paradiesischer Ort, der reich an Pflanzen und an Tieren war. Und das wusste ich auch noch nicht. Es gibt eine Max-Planck-Gesellschaft, gibt es, und die schätzt, die hat sich mal die Mühe gemacht und hat mal geschätzt, wie viele verschiedene Baumarten es weltweit gibt. Es gibt so circa 40.000 bis 52.000, 53.000 verschiedene Baumarten. Nur mal zum Vergleich, hier in Deutschland gibt es 76. Und es gibt insgesamt circa 90 Milliarden Bäume nur in Deutschland. So, und da ist Gott mit dem Garten Eden, und ich denke mal nicht, dass er den Garten so klein gemacht hat, die 60 Quadratmeter, die wir so im Reihenhaus vielleicht kennen. Nein, der war sicherlich riesig gewesen. Also es gab Tausende von Bäumen im Garten Eden, Tausende von Bäumen. Aber nur den einen Baum, sagte Gott, den gibt es nicht, den rührt nicht an. So, und was ist jetzt die teuflische Strategie? Gehen wir im übertragenen Sinne mal so durch den Garten Eden. Gehen so durch. Der Baum, der ist aber schön. Und guck mal, diese Bäume, die sind so schön. Oh, Eva, guck mal, der ist so bunt. Der ist, das ist so genial. Und da sind Tausende von verschiedenen Bäumen. Das ist ja schön hier. Und da dieser Baum, da möchte ich auch mal raufklettern und so weiter. Nein, die teuflische Strategie ist: Oh, aber den einen Baum, den habe ich nicht. Und das ist halt der Baum, den Adam und Eva nicht anrühren sollten, aber genau den, ja, der stach ins Auge. Den will ich haben, und dann fixiere ich diesen Baum so sehr und ich gehe immer näher an diesen Baum ran, weil ich möchte diesen einzigen Baum, den möchte ich auch haben, der fehlt mir. Ich habe hier die ganzen anderen, aber ich möchte diesen einen Baum haben. Und ich gehe immer näher und sehe nicht mehr die tausend anderen schönen Bäume, wo Gott segnet. Und ich werde immer unzufriedener. Ich werde enttäuschter und sage mir vielleicht: Ach Mensch, Gott macht nichts in meinem Leben. Und wo ist Gott denn überhaupt? Und und dann kann es sogar auch noch umschlagen in diese Richtung: Vielleicht bin ich auch nicht gut genug. Vielleicht kann Gott ja auch mit mir nichts anfangen und so weiter. Ein ähnliches Beispiel hat mal ein Pastor erzählt von einer Evangelisationsveranstaltung mit knapp 1000 Besuchern. Er hatte zum Schluss einen Aufruf gemacht: Wer Jesus in sein Leben gerne aufnehmen möchte, der sollte die Hand heben. Und es haben sich hunderte Menschen nach diesem Aufruf gemeldet und ihr Leben Jesus gegeben. Nun, was war jetzt diese göttliche Perspektive? Von außen, ja, sah das doch super aus. Eine super Evangelisationsveranstaltung, ja, cooler Worship, Lobpreis, hunderte von Menschen bekehrten sich. Wow. Und dann kam aber am Ende dieser Veranstaltung ein einziger Besucher zu dem Prediger hin und machte eine Aussage, die ja, den Prediger doch ziemlich runterzog und ihn demotivierte. Es war eigentlich eine recht oberflächliche Aussage und hatte eigentlich gar nicht so wirklich was mit ihm persönlich zu tun, sondern nur eine oberflächliche allgemeine Aussage. Aber sie demotivierte ihn und zog ihn runter. Was war passiert? Er sah nur noch das eine. Er sah nur noch diese Aussage. Er sah nicht mehr die Hunderten von Menschen, die Jesus angenommen haben. Er sah nicht mehr die ganzen Leute, die sich total hineininvestierten, damit der Abend lief. Man sieht nicht mehr die Menschen, die ehrenamtlich ihre Freizeit in das Reich Gottes investieren, sehen nicht mehr, wie die Gemeinde finanziell gesegnet wird, wie wir ein schönes Gebäude hier haben. Man sieht nicht mehr, dass die vielen Kinder bei den Royal Ranger echt eine super Zeit haben und Jesus ja, kennenlernen können. Man sieht es einfach nicht mehr, weil man nur noch auf diese eine einzige Sache, nur noch auf diesen einen Baum schaut. Jo, und dann bin ich nur noch am Meckern eigentlich. Das läuft nicht, nicht gut, ist nicht toll. Das ist eine teuflische Perspektive. Und die passiert rasend schnell in unserem Leben, in deinem Leben und in meinem Leben. Gott segnet dich im, ich nenne es mal, das ist jetzt nur mal ein Prinzip, die Zahlen stimmen jetzt nicht so ganz, aber Gott segnet dich vom Prinzip her, ich sag mal 75% in deinem Leben. Aber es gibt auch 25%, wo er nicht macht, was du willst, was ich will. Das Problem ist, dass die ja, 25% in unserem Leben, in unserer Vorstellung, gefühlt zu 100% in unserer Wahrnehmung werden. Ein Beispiel dazu. Frank und Marianne wünschen sich Kinder. Und das dauerte Jahre und Jahre und Jahre und sie beteten und beteten und nach ganz vielen Jahren bekamen sie ein Kind. Und auf das zweite warten sie heute noch. Es sind schon zig Jahre vergangen. Sie bekommen einfach keine mehr. Nun lesen wir aber in den Psalmen unter anderem, dass Kinder sind ein Segen. Da steht nicht, ein Kind ist ein Segen, sondern Kinder sind ein Segen. Und man sieht, der Blick geht nur noch auf diesen einzelnen Baum. Wenn du es gut mit mir meinst, Gott, dann lass uns doch bitte noch ein Kind bekommen. Und die Jahre vergehen und irgendwann wirst du zum, ich nenne es mal zum Opfer. Du siehst andere Menschen, die Kinder bekommen und es wird immer schlimmer in dir. Du siehst nur noch diesen Baum immer näher kommen, immer näher kommen. Bei dir ist es vielleicht der Job, ist es vielleicht der Partner oder das Auto, was du nicht hast. Was andere aber haben. Die finanzielle Absicherung, was andere vielleicht haben, du nicht. Es gibt so ein bis zwei Punkte in deinem und meinem Leben, die werden zu 100% meiner Wahrnehmung. Und am Ende bin ich in der, ich nenne es mal Opferrolle. Außenstehende sagen dir, wenn die das so sehen, das Problem, was ist das wirklich so dein Ernst? Du denkst wirklich, dass Gott dich nicht segnet, weil er das eine, was du unbedingt haben willst, Gott dir nicht gibt? Der Teufel will dich immer auf eine Sache bringen, die du nicht hast und dich dazu bringen, dass du ja, Gott nicht mehr dankst und dass du ihn nicht mehr preist, ihm nicht mehr worships, also nicht mehr Lobpreislieder bringst und ihm dankst und du denkst, das ist Realität. Es wird immer mehr für dich zur Realität. Und das ist die teuflische Strategie. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, das ist ja schön, und gut, aber in der oder der oder der Situation, da kann man doch gar nicht dankbar sein. Und ich möchte dir einmal ein Dankesgebet von einer evangelischen Gemeinde aus Österreich mitgeben. Ich bin dankbar, und stellt euch das mal bildlich alles vor, ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Wartezeit beim Arztbesuch, weil das bedeutet, wir hier haben in Deutschland ein Gesundheitssystem. Ich bin dankbar für die Hose, die vielleicht zwar ein bisschen eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe gut zu essen. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht werden muss, für die Fenster, die gereinigt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die Parklücke am äußersten Ende des Parkhauses, ganz hinten in der Ecke, weil das bedeutet, ey, ich kann mir ein Auto leisten. Ich habe ein Auto. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, sage ich mal, den Wäscheberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für die Müdigkeit, die Schmerzen und Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, hey, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt. Bei mir klingelt er oftmals um 4.30 Uhr, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Menschen, die sterben genauso. Ich habe einen in meinem persönlichen Umfeld auch gekannt, habe mit denen Musik zusammen gemacht. Der ist abends eingeschlafen, der war Anfang 40, abends eingeschlafen und morgens nicht mehr aufgewacht. Im Prediger 6, Vers 9 lesen wir: Sei zufrieden mit dem, was du hast, und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Versuch das mal, den Wind einzufangen. Es ist vergebliche Mühe. Und wie schon gesagt, ist es eine Einstellung, es ist eine Entscheidung. Und im 1. Timotheus 2, Vers 1, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Psalm 116, Vers 12 und 17 lesen wir: Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Dir will ich Dankopfer bringen und dabei den Namen Herr ausrufen. Da gibt es doch eigentlich zum Schluss, wenn man das so liest, ein großes Hui, Dankopfer darbringen. Ich glaube, sowas sagt man heute gar nicht mehr, Dankopfer bringen. Aber danken, das sagt man noch. Und viele glauben, dass Dankbarkeit ein Gefühl ist. Genauso wie Liebe in einer Beziehung ein Gefühl sein soll, in einer festen Beziehung. Aber verliebt sein, das ist ein Gefühl. In einer dauerhaften Beziehung, da müssen Partner oft die Entscheidung treffen, sich gegenseitig zu lieben. Selbst wenn die anfängliche Verliebtheit, nenne ich es jetzt mal, nachlässt oder Schwierigkeiten und Herausforderungen im Eheleben auftreten. Und so ist auch Dankbarkeit wirklich eine Entscheidung. Ich muss mich tagtäglich entscheiden. Wenn ich einfach warte und dankbar zu sein, kann ich sonst wie lange warten? Oder, ich fühle mich heute so richtig dankbar. Nein, so ist das nicht. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Im Matthäus 26, Vers 30 lesen wir: Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, ich spule noch mal kurz zurück, dort war das letzte Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hatte. Und nachdem sie das Abendmahl eingenommen haben, liest man in Matthäus 26, 30, nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, wenn man das liest. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir erinnern uns, das war das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern abhielt, bevor er elendig ans Kreuz genagelt worden ist. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Er wusste beim Abendmahl, dass Judas ihn verraten würde. Er wusste aber auch, dass Petrus ihn verleugnen würde, nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Und vor allem, dass er den schweren und elendigen Weg ans Kreuz gehen muss. Aber was tat er? Er entschied sich dazu, Gott mit einem Loblied zu danken und ging dann zum Ölberg. Puh, was für eine Entscheidung. Ich hatte mir das mal bildlich vorgestellt und das ist Wahnsinn, was das für eine Last ist, die er getragen haben muss. Der eine oder andere kennt vielleicht die Situation, stressiger Arbeitstag, harter Arbeitstag. Man kommt nach Hause und man wird vom Partner gefragt, na, wie war es denn? Erzähl doch mal. Und man fühlt sich eigentlich überhaupt nicht dazu, jetzt was zu sagen. Man hat einfach keine Lust, gerade etwas zu sagen. Man will eigentlich nur ankommen. Und dann passiert nämlich das Geheimnis. Nach einer gewissen Zeit, ich nenne es mal des Ankommens, erzählt man dann irgendwie doch, wie der Tag so war. Ja, das eine oder andere hat jetzt auch ganz gut geklappt, sagt man vielleicht. Oder statt dem ständigen Nörgeln, gibt es ja auch, kriegt man irgendwie heute ganz tiefsinnige Gespräche mit Kollegen hin. Und auch offene Gespräche mit Arbeitskollegen hin. Also ich habe es auch selbst erlebt, dass auf einmal sich da Türen öffneten, wo Menschen kamen bei der Arbeit und auf einmal ihr Herz ausgeschüttet haben, wo ich dachte, wow, was passiert hier gerade? Und dann fängt man an zu erzählen. Und dann wird im Innern, sage ich jetzt mal, eine Art Motor in Gang gesetzt. Und dieser Motor kommt nur durch eine Entscheidung der Dankbarkeit zum Laufen. Ein Auto kann nur gestartet werden, wenn ich mich entscheide, oder fährt nur, wenn ich mich entscheide, den Schlüssel umzudrehen. Es ist eine Entscheidung. Falls du, wenn du das jetzt so gehört hast, irgendwie sagst, Mensch, wenn ich das mal so betrachte, gehe ich auch oftmals den Weg der neuen Aussätzigen, dass ich gar nicht wirklich im Glauben gehe, sondern einfach nur ich wurde so geprägt, dankbar zu sein. Oder aber diese Mentalität hast, Mensch, ich will ehrlich zu mir sein, aber auch zu Gott, dass das nicht so ist, wenn ich oben mein Gebet reinstecke, dass ich unten sofort es rauskriege. Oder aber, wenn du von Jesus und Gott eigentlich noch gar nicht so viel gehört hast, du heute hier Gast bist und vielleicht mal ein bisschen was vielleicht mal nebenbei mitbekommen hast, aber eigentlich hast du noch gar keine klare und richtige Entscheidung mit Jesus getroffen, dann möchte ich dich wirklich ermutigen. Wir werden jetzt in den Lobpreis einsteigen und dass du wirklich ganz bewusst die Entscheidung triffst, zu danken. Oder auch die Entscheidung triffst, Jesus in dein Leben aufzunehmen, ihn anzunehmen. Es braucht kein großes Tamtam. In der Regel ist es wirklich du und Gott, du und Jesus. Amen. Und am Anfang fühlt man sich nicht immer so im Lobpreis, Dank zu geben, ihm zu preisen, ihn in dem Sinne zu loben. Aber im Verlauf geht es immer weiter und du entscheidest dich, dann doch die Lieder mitzusingen. Die Texte, die du liest, die verändern dich, die lösen etwas aus, die geben, ich sag mal, Benzin in die Benzinpumpe und der Motor fängt immer mehr an zu laufen. Aber es ist eine Entscheidung, im Lobpreis Gott zu danken. Und was passiert dann? Gott verändert im Lobpreis deine Perspektive. Er zeigt dir, wie er ist. Ich möchte abschließen mit einem Bibelvers. Oh, ich habe den jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo der genau zu sehen ist. Vielleicht wissen das ja die Bibelfesten unter uns. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Philipper 4,4. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude des Herrn ist meine Kraft. Gibt es zum Beispiel auch. Kommen wir nochmal auf die teuflische Perspektive. Wenn es da so steht, die Freude am Herrn ist deine Stärke, ist deine Kraft. Was wird das Ziel des Teufels sein in deinem Leben? Deine Stärke zu rauben. Er wird zuerst anfangen, dir die Freude zu nehmen. Und wenn du keine Freude mehr hast, Gott zu loben, wenn du keine Freude mehr an Gott hast, bist du auch nicht mehr stark. Dann fängst du an zu jammern, zu nörgeln. Und dann geht die Spirale eigentlich immer noch weiter bergab. Deswegen, ich ermutige dich, lass uns mit Freude in den Worship einsteigen, denn die Freude am Herrn ist deine Kraft. Entscheide dich jetzt. Amen.